Hallo?
Ja, herzlich willkommen hier auf dem Linux-Tag zur Preisverleihung bei der Initiative Baden-Württemberg Goes Mobile. Wir haben 5 Kategorien mit jeweils ein oder mehreren Präsentierenden. Und das ist schon die Best-of-Best-Auswahl. Das heißt, hier präsentieren die Finalisten des Wettbewerbes. Und wir haben die Kategorien intermodale Verkehrskonzepte, Remote-Desktop-Lösungen, mobiler Datenaustausch, Kommunikation und Kollaborationssoftware und die Open-Category. Und das Publikum ist aufgerufen, am Ende den besten Pitch, den besten Vortrag hier der Preisverleihung zu wählen. Dazu sollten ihr Flyer ausliegen, beziehungsweise wird es einen QR-Code geben und dann einfach mit Handy abfotografieren, auf einer SurveyMonkey-Seite abstimmen, wer am besten sein Projekt hier im Wettbewerb verkauft hat. Und wir starten auch gleich mit der Kategorie intermodale Verkehrskonzepte und dort mit dem Projekt Sumo Routes, oder wie das auch korrekt nach ausgesprochen wird. Und ich habe hier 3 Vortragende der Universität Stuttgart und bitte dann die Herren bitte nach vorne, um ihr Projekt vorzustellen. Bitteschön.
Hallo? Geht es? Hallo?
Oh, ups. So. Willkommen. Das gehört nicht zu uns. So, willkommen zu unserer Idee. Wir haben nicht viel Zeit, deswegen starten wir gleich. Mein Name ist Enrico Ferro.
Ich bin Dmitar Rabacic.
Mein Name ist Tobias Stix.
So, bevor wir zu unserer Idee kommen, eine kleine Geschichte. Und zwar nehmen wir an, also wir kommen aus Stuttgart, wir fahren los und wir haben unsere App, also unsere die App vom Verkehrsverbund in Stuttgart und fahren damit zum Hauptbahnhof. Also wir suchen raus, welche ist die beste Verbindung? Hauptbahnhof. An Hauptbahnhof wollen wir dann mit dem Zug nach Berlin weiterreisen und dann haben wir natürlich die Deutsche Bahn App und suchen da die beste Verbindung raus und dann nach Berlin. So, jetzt sind wir in Berlin und jetzt haben wir uns überlegt, ja, wir haben keinen Bock mehr auf Bahn und Bus oder sowas und was wäre jetzt cool? Fahrradfahren oder Auto, Carsharing? Nun, jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder alle Apps abzuklappern, die es im App Store gibt und zu gucken, was es halt in der Umgebung gibt. Oder wir laufen rum und gucken, ah, da ist Car2Go, ah, da ist Nextbike-Stand. Ja, das wäre halt die Alternative. Jetzt wäre es nicht schön, wenn wir eine App hätten, eine Applikation. Oh, Entschuldigung. Also, das war die Idee. Und wäre es nicht schön, wenn wir eine App hätten, eine Applikation, die alle Verkehrsmittel, alle alternativen Verkehrsmittel zusammenfasst, zum Beispiel hier Car2Go, Carsharing oder Nextbike. Vielleicht öffnet irgendjemand mal einen Rikscha-Service in Berlin und möchte den anbieten. Und das Coole an der App ist, dass man die navigieren, also dass man diese verschiedenen Verkehrsmittel kombinieren kann, dass man mit denen routen kann und dass man so an seinem Weg an sein Ziel gelangt. So, wir haben natürlich das Projekt Open Source. Wir werden eine offene API anbieten, die an dem jeder Hersteller oder jeder Serviceanbieter ranprogrammieren kann. Und wir haben nur eine App. Und die Lösung heißt Sumo. Sustainable Mobility Routes. Ja. Gut. Das war's. Vielen Dank. Besuchen Sie sumoroutes.de.
Wenn Sie den Prototypen anschauen wollen, können Sie nachher zu USB Alliance kommen und dann da den Prototypen anschauen.
Halt nicht so schnell, weil es gibt ja, wie ich schon angekündigt habe, ist das jetzt ja nicht die Auswahl schlecht weg, sondern wir sehen ja hier schon das Best of Best. Das heißt, das sind alles schon Finalisten. Es wird heute nur noch der beste Vortrag gewertet. Das heißt, die 3 Herren werden schon ausgezeichnet für die Arbeit. Und dafür gibt es hier von der MFG Baden-Württemberg, Kooperation mit sehr vielen namhaften Firmen und zusammen mit der Open Source Business Alliance, die hieß früher mal die Linux Solution Group, die Open Source Business Alliance jetzt zusammen Linux-Verband gelegt, diese Auszeichnung. Dankeschön. Wir haben in derselben Kategorie, das heißt bei Kategorie intermodale Verkehrskonzepte noch einen weiteren Vortrag, einen weiteren Finalisten. Und zwar ist das Projekt StudiCast. Da geht es um Internet und App-Based Network for Student Podcasts. Und da darf ich auf die Bühne bitten, den Herrn Meyer, der uns das Ganze erklären wird von der Dualen Hochschule Stuttgart. Bitteschön.
So, hallo. Okay. StudiCast, was ist es, was verbirgt sich dahinter? Schüler und Studenten haben die gemeinsame Eigenschaft, faul zu sein und wollen ihre Zeit möglichst sinnvoll nutzen und kombinieren. Und da gibt es so Sachen wie Sport, Autofahren, Busfahren, aber auch weniger beliebte Sachen wie Haushalt. Da muss man ziemlich viel Zeit aufwenden, kann die aber für seine Lebenshauptaufgabe des Lernen, fürs Studium oder für Schule eben nur wenig nutzen eben her. Deswegen kam ich zu der Idee StudiCast. Es geht darum, mit einer App eben sich ein Thema auszusuchen aus dem Studium, aus der aktuellen Vorlesung für die nächste Prüfung, da die wichtigsten Inhalte kurz zusammenzufassen, sich selber einen Podcast damit zu generieren und den dann jederzeit überall zu lernen. Eben mit dieser StudiCast-App, genauso dann natürlich über ein Webinterface auch noch am Rechner. Und das Coolste dran natürlich, das zu tauschen mit anderen, dass ein möglichst großes Netzwerk entsteht, zu dem jeder was beitragen kann, um dann noch leichter und noch schneller überall lernen zu können. Die Live-Demo, die erste Beta-Version ist fertig. Die kann sich jeder, der ein Android-Device dabei hat, direkt runterladen und mal ausprobieren, mal was reinstellen und anhören, ob es tut. Ich hoffe, dass es geht. Falls jemand direkt nachher einen Fehler findet, einfach direkt an mich melden. Dankeschön.
Halt nicht so schnell. Vielen Dank. Auch hier schon der Finalist. Zur Preisübergabe haben wir jetzt hier, nein, noch nicht, in der nächsten Runde erst. Auch hier die Auszeichnung für die Teilnahme. Herzlichen Dank. Weiter viel Erfolg. Nächste Kategorie. In der nächsten Kategorie, die da heißt Remote Desktop Solution for Mobile Devices, ist der Finalist, der Fritz Elfert, mit, passt perfekt in die Kategorie, dem Projekt Portierung des FreeRDP-Clients. Bitteschön.
Ja, also, wie schon gesagt wurde, mein Name ist Fritz Elfert. Und der eben genannte Titel, der ist auf meinem ersten Slide durchgestrichen, weil das wurde nämlich noch geändert, kurzfristig, in einen FreeRDP-basierten Web-Client. Das ist nämlich genau der Knackpunkt. Da ist mir ganz heftig das Herz in die Hose gerutscht, weil FreeRDP auf ein Mobilgerät zu portieren ist eigentlich relativ einfach. BlackBerry Playpad, das unterstützt C und man kann das relativ einfach machen. Was aber allerdings wesentlich mehr Schwierigkeiten bietet, ist das Ganze dann auch speziell in Richtung Performance auf einem Webclient zu haben. Meine Mentoren waren Nico Gulden, Nils Mache, vor allen Dingen Michael Gibson, der leider jetzt nicht kommen konnte, und Clemens Schrattenbacher von RIM. Ja, und das war letztendlich die Hauptfragestellung an dem ganzen Ding. Geht das überhaupt? Ich habe am Anfang sehr daran gezweifelt, dass die heutigen Browser sowas schaffen können, um zum Beispiel Bilddecompression vernünftig in vernünftigen Zeit hinzukriegen. Es war eine Schwierigkeit, zum Beispiel auch das WebSockets-Protokoll so zu benutzen in der aktuellen RFC-Version. Und da gibt es dann gleich auch zum Beispiel schon eine Auswahl von den vorhandenen Browsern, im Moment läuft es. Und das kann man jetzt sagen, es geht. Erstaunlicherweise war ich selber von Ding und es geht mit dem aktuellen Playpad, mit dem Chrome sehr, sehr gut und mit dem Firefox in, naja, etwas ruckeligere Variante. Man muss dazu sagen, die V8-Engine vom Chrome ist also wirklich, ich war bis jetzt immer Firefox-Fan, aber boah, also da haben sie echt was hingelegt, was Performance angeht und damit kann man wirklich was anfangen. Letztendlich, damit das auch selber ausprobieren kann, oh, die URL wurde da rausgenommen, naja, okay, es gibt das Projekt auf GitHub, das ist quasi die Serverseite mit den entsprechenden JavaScripts. Es gibt einen Screencast auf YouTube, den ich erstellt habe. Und ich hoffe, vielleicht kommt da auch noch. Nein, kommt nicht. Eine URL, die kann ich jetzt einfach mal so nennen. Die heißt try, also ausprobieren, .freerdp.net. Und da kann man selber mit dem Chrome mal drauf gehen und drauf rumspielen und einfach sich in eine Windows-Session einloggen. Einfach einloggen, Passwort und Username ist alles schon fertig eingestellt. Draufklicken auf Connect und dann sieht man, wie das Ding performt und wo es noch ruckelt. Wenn man zum Beispiel ein Video aufmacht dann in der Session, dann wird das schon langsam. Aber man sieht, dass die Browser an der Stelle wirklich Wahnsinniges geleistet haben, speziell beim Chrome. Ja, das war's auch schon.
Besten Dank, Herr Elfert. Kleiner Umblick. Zur Preisübergabe, Finalist ja in der Kategorie, haben wir den Peter Ganten da, der nicht bloß persönlicher Mentor ist und Chef von Univention, Sponsoring des Wettbewerbs, sondern auch noch der Vorstandsvorsitzende der Open Source Business Alliance. Bitte schön.
So sieht's aus. Danke. Ja, also genau, warum ist das überhaupt wichtig? Das ist, glaube ich, noch eine ganz spannende Frage. Vielleicht müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, das ist vielleicht nicht allen bekannt, dass man das RDP-Protokoll nicht nur verwenden kann, um auf Microsoft Terminal Server oder auf Microsoft Virtualisierung zuzugreifen, sondern dass es seit längerer Zeit auch vernünftige, gebrauchsfähige RDP-Server für Linux gibt, mit denen es möglich ist, native Linux-Anwendungen über das RDP-Protokoll, was sich mittlerweile ja zum de facto Standard entwickelt hat, vielleicht neben Citrix, aber Dinge wie NX oder Spice haben da noch längst nicht die Marktdurchdringung erreicht, wie das bei RDP der Fall ist. Also, dass man damit ein Tool hat, mit dem man native Linux-Anwendungen jetzt auf jeden Browser bringen kann. Und das ist eigentlich die Bedeutung und das ist der Grund, weswegen wir als Univention gesagt haben, da engagieren wir uns, da machen wir mit, das halten wir für wichtig. Und das ist auch der Grund, warum wir als Open Source Business Alliance gesagt haben, diesen Wettbewerb fördern wir, da geben wir unser Logo für her. Also ganz herzlichen Dank und ich freue mich sehr, dass das erfolgreich zum Ende geführt worden ist. Ich darf Ihnen mal hier die Urkunde so übergeben. Am besten nehmen Sie die mal in die Hand und dann gucken wir mal, wo sind die Kameras. So, also, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also, gucken wir mal
gut, alles klar, danke. So, und es geht nahtlos weiter mit der nächsten Kategorie, die da ist, Mobile File Exchange und dort mit dem Projekt Text Editor. Und da bitte ich die drei jungen Herren, es kommt nur einer, das ist der Vertreter von der Informatik Hochschule für Technik aus Stuttgart, um uns das zu erklären.
Hallo. Ich vertrete unser Team, Thomas Reinhardt, Patrick Eschenbach und meine Wenigkeit. Und wir hatten die Idee, eine Android-App zu bauen, mit der man kollaborativ und in Echtzeit im lokalen WLAN Textdateien bearbeiten kann. Es sollte alles einfach sein, das heißt, es sollte kein Setup notwendig sein. Die App soll geöffnet werden können und man soll nicht sich erst durch irgendwelche Server durchklicken, sondern es soll alles super einfach zu konfigurieren sein. Kollaborativ heißt, 2 bis n Benutzer sollen sich gleichzeitig auf die eine Textdatei connecten können, um in Echtzeit miteinander die Datei bearbeiten zu können. Unser Projektname ist Yate, Yet Another Text Editor. Und wie wir das umgesetzt haben, klar, Android, das Ganze in Java geschrieben. Wir haben ZeroConf bzw. Bonjour verwendet, damit sich die Geräte untereinander im Netz finden und es keinen zentralen Server geben muss, um irgendwie die Authentifizierung zu machen oder dieses Pairing von den Geräten. Und das Synchronisieren bzw. der Datenaustausch haben wir ein Dokument im Netz gefunden, wo die Etherpad-Gruppe mathematische Grundlagen aufgezeigt hat, wie es funktioniert, wie man Textdateien in kleine Schnipsel unterteilt, um die dann den einzelnen Clients zur Verfügung steckt. Das Ganze war ein bisschen tricky, weil es reine Mathematik ist, die wir da umsetzen mussten und das Ganze oberflächlich beschrieben wurde und die Implementierung dessen dem Leser eigentlich oder dem, der es dann ausführt, überlassen wurde. Features, die wir hinbekommen haben, wenn man sich auf eine neue Session connectet, wird die Datei gleich ausgetauscht und auf einen Client abgelegt. Die Texte werden interaktiv synchronisiert. Man kann Text highlighten und auf den anderen Geräten wird der gehighlightete Text sofort angezeigt. Und damit man auch weiß, wo die andere Person ist, gerade im Text, wird auch die Cursor-Position auf die anderen Clients mit übermittelt. Wir kommen zur Demo. Das ist eine Demo, die wir aufgenommen haben. Ja. Und das Ganze auch mal ein bisschen zu verdeutlichen, was wir da gemacht haben. Die App wurde auf dem ersten Gerät geöffnet. Zunächst wurde erstmal eine lokale Session erzeugt auf dem rechten Gerät. Das heißt, die Session ist auf dem linken Gerät noch nicht zu sehen. Dann wird ein bisschen Text eingetippt. Sobald man diese Activity verlässt, wird der Text sofort gespeichert. Das ist auch wieder dieser Gedanke mit dem Einfach. Jetzt starten wir eine Remote Session. Die wird auf einem anderen Gerät sofort angezeigt und wir können interaktiv mit einem anderen schreiben. Okay, Entschuldigung. Zu den Plänen, die wir noch vorhaben. Klar, das wird veröffentlicht unter einer Lizenz, die wir uns noch aussuchen müssen. Da sind wir noch nicht dazu gekommen. Wir wollen das Ganze erweitern um ein Basic Markup Editing, dass man auch Fett, Unterstrichen und Bullet Points anzeigen kann. Und wir haben gemerkt, dass wir mit dem Etherpad Lite Client sehr gut miteinander arbeiten können. Das heißt, mit ein bisschen Gehirnschmalz und ein bisschen Zeit können wir oder hoffen wir, dass wir einen nativen Android-Client für eine Etherpad Lite-Instanz hinbekommen. Dankeschön.
Dankeschön für den Vortrag. Herzlichen Glückwunsch als Finalist, stellvertretend für die anderen Mitstreiter. So, und dann geht es nahtlos weiter mit der nächsten Kategorie. Und die nächste Kategorie ist Communication and Collaboration Software. Und da haben wir einen Vortrag vom Herrn Murmann, intelligenter Zugriff auf Domino-Objekte auf Basis des EWS-Objektmodells. Bitteschön.
Ja, wenn sich in der globalisierten Welt Unternehmen zusammenschließen, dann kracht's. Und es kracht besonders in der IT. Und es kracht noch viel mehr, wenn es mit Lotus Domino zu tun hat. Und zwar deswegen, wenn das eine Unternehmensteil meinetwegen Domino einsetzt und die anderen sagen, ja, wir möchten gerne ein Open Source CRM oder Open Source Gruppensystem. Weil Lotus Domino bekannterweise überhaupt nicht kompatibel ist mit irgendwelchen anderen Systemen der Weise. Das war der Ansatz, dass man sagen kann, wie ist es möglich, dass Domino-Objekte verfügbar sind in anderen Systemen. Ansatz dabei ist eben das EWS-Objektmodell, Exchange Web Services Objektmodell. Und das Problem war an der Stelle, dass einerseits die Zugriffe eben über das Domino-Objektmodell nicht möglich waren, andererseits unterstützt Domino nur beschränkt das EWS-Web Services-Protokoll. Wie Sie vielleicht wissen, Domino-Objekte haben immer eine eigene Datenstruktur. Domänenobjekte sind vor allen Dingen sehr branchenspezifisch und der Fokus der IBM liegt immer auf systemkonformer Enterprise. Die IBM will natürlich möglichst immer ihre eigenen Systeme verkaufen. Das heißt, kein externer Zugriff auf Domänenobjekte. Also die Idee dabei ist, wie kann man so etwas realisieren? Vor allen Dingen, wie kann man sowas realisieren über einen Enterprise Service Bus? Und wie kann man sowas realisieren in Koexistenz mit heterogenen Architekturen? Die Implementierung, die ich umgesetzt habe, verfolgt als Ziel, dass wir einerseits ein Open-Data-Modell haben. Das heißt, die Daten von Domino sind wirklich auch verfügbar, transparent verfügbar. Ich habe einen Ansatz gewählt, bei dem man auch durchkommt, was bei Domino manchmal gar nicht so einfach ist. Die Web-Service-Provider-Klassen step-by-step entwickelt und geprüft mit dem Evolution-Client. Das Ganze technisch setzt auf dem Domino Web Agent in Lotus Script, wobei ich die volle Kontrolle in der Implementierung habe, die Plattform unabhängig ist und es läuft sogar ab Domino 6.5 2003, also fast 10 Jahre, und kann von jedem Developer auch nachvollzogen werden. Nachteil ist natürlich nicht zu verschweigen bei der Lösung, Performance und auch nicht geeignet für sehr große Implementierungen. Ja, also die Lösung hat eine... Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass ich also eine Testsituation mit Mule ESB noch durchziehen werde und außerdem, dass der Code als Open Source unter OpenNTF verfügbar ist. Das war's schon, ja.
Dankeschön, das war schon der nächste Vortrag. Zur Preisverleihung begrüßen wir den Andreas Rösler von Zarafa, die auch den Wettbewerb unterstützt haben. Dürfen die Urkunde überreichen. Die liegt dort.
Ja, Moment. Ich gratulieren recht herzlich zu dem Erfolg. Moment, nehmen wir die Hand. Für uns ist das Ganze natürlich auch sehr wichtig, gerade so eine typische Notes Company, wo es den Bedarf nach Outlook gibt, die kann man damit dann auch in Zukunft mit anderen Produkten, zum Beispiel mit unserem Produkt, verbinden. Also wir hoffen, dass die Entwicklung in das Projekt geht und ich wünsche Ihnen da noch viele Fortschritte.
Okay, danke, danke.
So, während dann noch die letzten Pressefotos gemacht werden, können wir schon weitergehen zur letzten Kategorie und das ist die Open Category Mobility 3.0 und da haben wir zwei Finalisten, ne? Beide Finalisten kommen vom Universitätsklinikum Heidelberg und den ersten Vortrag, den wir hier hören werden, da geht es um mobilen Zugriff auf Patientendaten und das ist Herr Heinze, würde ich sagen, hier ankündigen, um uns das Projekt vorzustellen. Bitte schön.
Zusammen, mein Name ist Oliver Heinze. Ich arbeite genau wie meine Teamkollegen Holger Schmuhl und Peter Moll am Zentrum für Informations- und Medizintechnik vom Universitätsklinikum Heidelberg. Wir haben zusammen die App EHR Navigator entwickelt, die es ermöglicht, mobil auf IHE-basierte einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakten zuzugreifen. Im Englischen ist es Electronic Health Record, daher EHR. Ja, was ist eine solche Akte? Eine solche Akte integriert die lokalen Informationssysteme bei Gesundheitsdienstleistern in einer zentralen Akte und ermöglicht darüber den Dokumentenaustausch für kooperativ versorgte Patienten. Und bisher ist es so, dass diese Akten eben klassischerweise über ein Webinterface zugänglich sind und man hat noch nicht die Vorteile, die mobilen Devices bieten. Das heißt, wir ermöglichen es jetzt Ärzten, sowohl im Krankenhaus selbst mobil zu sein, zum Beispiel am Patientenbett, aber auch eben in ihrer Freizeit, zum Beispiel mit einer Zweitmeinung einen jüngeren Kollegen zu unterstützen. Hier sehen Sie eine klassische Architektur einer solchen Akte. Interoperabilität spielt hier eine große Rolle. Da kommt IHE ins Spiel, Integrating the Healthcare Enterprise. Die weißen Kästchen stellen sogenannte Aktoren dar. Diese nehmen eine Systemrolle ein und kommunizieren über standardisierte Transaktionen, das sind hier die Pfeile, miteinander. Und die Consumer-Aktoren haben wir in unserer App implementiert für den Zugriff auf eine solche Akte. Das heißt, EHR Navigator ist ein mobiler iOS-Client für IHE-basierte Patientenakten, der erstmals IHE-Aktoren nativ implementiert. Der aktuelle Prototyp bietet die Konfiguration der benötigten zentralen Komponenten, wie dem Master Patient Index beispielsweise. Wir haben eine Benutzerauthentifikation entwickelt und wir können Patienten innerhalb der Akte suchen und bei Klick auf den Patienten entsprechend Dokumente anzeigen und diese dann auch dem Arzt auf dem mobilen Gerät präsentieren. Die größte Herausforderung bei der Entwicklung war das Messaging. Hier gibt es bisher keine verfügbaren Frameworks, wie man das in anderen Programmiersprachen kennt, auf die man zurückgreifen kann. In weiteren Ausbaustufen möchten wir gerne weitere IHE-Profile unterstützen und auch die App für Patienten weiterentwickeln. Wir haben momentan 2 wissenschaftliche Fachbeiträge auf Konferenzen angenommen, die Telemed in Berlin und die Medical Informatics Europe. Und wir planen im nächsten Jahr an dem IHE Connectathon Europe teilzunehmen, wo solche Applikationen im Gesundheitswesen auf Interoperabilität gegeneinander getestet werden. Außerdem haben wir eine Ausgründung in Planung, sind daher auf der Suche nach Partnern und wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und freuen uns, wenn Sie nachher nochmal vorbeikommen und wir zeigen Ihnen dann nochmal ein bisschen die App live. Dankeschön.
Dankeschön. Auch für Sie eine Urkunde als Finalist. Allerdings müssen wir die jetzt bloß, machen wir die quasi pro forma für die Presse, weil leider ist die Urkunde für dieses Projekt auf dem Weg kaputt gegangen. Es gibt natürlich eine nachgeliefert. Sie halten ja einfach so ein bisschen die Hand so drüber, so, dann kann man das nicht so genau sehen, dass das eigentlich für das nächste Projekt ist. So, die kriege ich zurück. Eure kommt auf postalischem Weg hinterher. Dankeschön. So, und jetzt zum letzten Vortrag, auch aus dem Universitätsklinikum aus Heidelberg. Und da geht es um die standardisierte elektronische und das Notfallprotokoll. Bitteschön.
Vielen Dank. Mein Name ist Markus Birkle. Zusammen mit meinen Kollegen Benjamin Schneider und Peter Moll haben wir eine iOS-App entwickelt, mit der man ein standardisiertes elektronisches Notfallprotokoll erfassen kann. Genau wie Herr Heinz und Herr Schmuhl arbeiten wir auch am Zentrum für Informations- und Medizintechnik des Universitätsklinikums Heidelberg und sind dort in der Sektion medizinische Informationssysteme tätig und beschäftigen uns generell mit Entwicklung und Forschung im Bereich Healthcare-IT. Das Team habe ich schon kurz vorgestellt. Ziel unserer Projektbewerbung war, wir möchten eine intuitiv zu bedienende App entwickeln, die es ermöglicht, basierend auf dem MINT-3-Datensatz, der durch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin definiert wird, ein Notfallprotokoll zu erfassen. In Deutschland gibt es für jede medizinische Behandlung, wie auch die notfallmedizinische Behandlung, die Pflicht, die durchgeführten medizinischen Maßnahmen zu dokumentieren. Denn in der aktuellen juristischen Rechtsprechung gilt im Moment jede nicht dokumentierte medizinische Maßnahme als faktisch nicht durchgeführt. Stand heute erfolgt die Dokumentation papierbasiert, nur hat natürlich so ein Papierprotokoll während eines Notfalleinsatzes verschiedene Vor- und Nachteile. Deswegen haben wir uns überlegt, wir würden das Ganze gerne zum Beispiel auf einem iOS-Device anbieten. Außerdem bietet unsere App geeignete Schnittstellen, um das Protokoll direkt in eine einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakte abzulegen und dann zum Beispiel mit dem EHR Navigator später auf dieses Protokoll wieder zuzugreifen. Im Rahmen unseres Implementierungsprojekts ist damit Steno entstanden, eine primär auf das iPad optimierte App. Die Herausforderungen bei der Entwicklung waren, dass wir ein sehr komplexes Datenmodell zugrunde liegen hatten. Im MINT-3-Standard sind über 100 Merkmale definiert. Zum Teil sind zu den Merkmalen über 20 Merkmalsausprägungen in Form von Katalogen definiert, die wir natürlich irgendwie effizient auf dem iPad zur Verfügung stellen mussten. Außerdem mussten wir ein intuitives UI-Design entwickeln, weil in einer Notfallsituation hat natürlich das medizinische Personal was anderes zu tun, wie sich noch mit einem Computer oder einem iPad rumzuschlagen. Die wollen den Patient behandeln. Dementsprechend muss natürlich die Bedienung sehr schnell funktionieren. Deswegen haben wir ein kombiniertes Split-View und Nicht-Split-View-UI-Design entwickelt, das trotzdem die Rotationsmöglichkeiten auf einem iPad beibehält, was technisch gar nicht so einfach zu lösen war. Außerdem haben wir einen Mechanismus entwickelt, mit dem man sehr schnell in Textfelder mit Hilfe eines Katalogs Eingaben machen kann. Außerdem haben wir einen sehr komplexen Login-Mechanismus implementiert, mit dem natürlich komplett die Änderung über alle Datenfelder hinweg sehr einfach nachvollziehbar ist. Ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Aktuell hat unser Datenmodell 8 Tabellen. Wir haben 10 Beziehungen zwischen Tabellen und die größte Tabelle hat über 60 Attribute. Wir haben über 45 Oberflächenklassen implementiert, 35 Controllerklassen, 10 Kategorien und im Moment haben wir um die 5000 Lines of Code. Entstanden sind eben sehr viele Oberflächen. Ich möchte nur im Kurzdurchlauf über einige durchgehen. Nachdem man sich eingeloggt hat, hat man eine Einsatzübersicht. Hier kann man entweder einen neuen Einsatz anlegen oder einen bestehenden Einsatz auswählen. Pro Einsatz kann man beliebig viele Protokolle hinterlegen. Die Protokolle sind patientenbezogen. Es kann ja zum Beispiel sein, bei einem Verkehrsunfall haben Sie zwar einen Einsatz, aber mehrere Verletzte. Sie können dann hier in dieser Split-View haben Sie auf der linken Seite die entsprechenden Auswahlfelder für Einsatzdetails. Rechts können Sie die entsprechenden Details mit Daten füllen. Hier auf dieser Oberfläche sieht man jetzt klassische Felder, die mit einem Katalog hinterlegt sind. Und zwar immer, wenn ein Textfeld seitlich so einen kleinen Pfeil hat, wird auf einen entsprechenden Katalog hinten dran verwiesen. Sie können dann entsprechend einfach durch Antippen einen Eintrag auswählen und gelangen sofort wieder auf die erste Oberfläche. Und diese Kataloge sind komplett dynamisch nachladbar. Das heißt, auch bei einem Mint 4 und Mint 5, die es geben wird, können wir einfach mit einem einfachen Mechanismus die Kataloge aktualisieren. Weiterhin gibt es dann natürlich den Mechanismus, Protokolle anzulegen, Protokolle auszuwählen. Wenn man dann ein Protokoll auswählt, hat man im Prinzip auf der linken Seite die Protokolldetails und rechts wieder entsprechend die Felder zum Ausfüllen. Gut, da die Zeit auch begrenzt ist, bin ich schon wieder am Ende. Auch hier das Angebot, wenn Sie Interesse haben, stehen wir nachher gerne noch zur Verfügung. Vielen Dank.
Besten Dank, Herr Börkler. Auch für Sie natürlich die Auszeichnung als Finalist. So, damit haben wir alle 7 Vorträge gehört im Wettbewerb Baden-Württemberg Goes Mobile. Wie am Anfang schon angekündigt, soll heute und hier jetzt der beste Vortrag bewertet werden. Dafür sind so eine Flyer ausgelegt worden mit so einem QR-Code mit dem Handy abfotografieren. Da ist auch die URL dahinter angegeben, wo man rauskommt. Das ist bei SurveyMonkey. Und da bitte angeben, welcher der 7 Vorträge denn am besten gefallen hat. Und das bitte jetzt tun. Da haben wir gut 5 Minuten für Zeit, zu 25. Und dann erhält der Gewinner, beziehungsweise wir hatten ja auch mehrere Teams dabei, das Gewinnerteam, Gutscheine der MFG-Akademie aus dem Vortragsprogramm, um die besuchen zu können. Falls es Interesse gibt an dem einen oder anderen Projekt, die Sprecher sind auch alle noch hier, beziehungsweise gibt es Details zu den Projekten auf dem OSB-Stand von der Open Source Business Alliance. Hier genau hinter uns, kann man nicht übersehen, steht ganz groß dran, da gibt es weitere Details. Und während das Voting läuft, würde ich gerne nochmal alle Finalisten hier auf die Bühne bitten, um nochmal ein Foto zu machen, um nochmal eine Aufnahme zu machen, dass hier alle zusammenstehen, die am Wettbewerb erfolgreich teilgenommen haben. Soll ich da mit drauf? So. Vielen Dank nochmal. Ich weise nochmal darauf hin, hier auf den ausliegenden Flyern der QR-Code. Kann auch gerne hier noch mit benutzt werden. Welches war der beste Vortrag der 7 im Wettbewerb Baden-Württemberg Goes Mobile? Haben wir noch ein paar Minuten Zeit, in aller Ruhe den Survey auszufüllen. Den Zeitraum will ich noch nutzen, darauf hinzuweisen, dass ja, ab 15 Uhr an dieser Stelle der Hacking-Contest hier auf dem Linux-Tag stattfindet. Wie gewohnt wieder zwei Teams, die hier vorne auf der Bühne live gegeneinander antreten. Wir haben dann zwei Beamer, wo live beobachtet werden kann, was sie für Tricks einbauen. Wir haben unsere Twitter-Wall ab 15 Uhr hier im Open-Source-Forum. So, die. Hallo? Ton? Ja. Die 5 Minuten sind um zum Voting hier, welches der beste Vortrag war. Und ich gehe mal zur Jury, die die Online-Live-Auswertung hat. Das ist.
EHR-Navigator. EHR-Navigator. The last one. EHR-Navigator.
Aber hier sind 388.
338. 338. 378. 387.
Also, das Ergebnis ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Und zwar ist der Gewinner aus der Kategorie Open Category, und zwar der Vortrag EHR Navigator. Und als Preis die Gutscheine der MFG-Akademie zum Besuch der Veranstaltung dort.
Schnell versucht, den Hintergrund dorthin zu machen.
So, bedanke ich mich und wir sehen uns dann 15 Uhr zum Hacking Contest an der Stelle wieder.